Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Literaturpreise sind für die Ausgezeichneten meist nicht nur finanziell ein Segen. Uns Leser machen sie hin und wieder auf Bücher aufmerksam, die wir sonst vielleicht übersehen hätten. Preise können aber auch zum Politikum werden und zumindest für viel Gerede sorgen, wie beim diesjährigen Deutschen Buchpreis. Nach diesem preisreichen Wochenende, an dem der Büchner- und der Rabe-Preis verliehen wurden, sind aber hoffentlich alle glücklich. Wir stellen gleich nochmal die Preisträger vor und schauen auch zu unseren Nachbarn, denn auch für die französische Literaturwelt ist heute ein großer Tag. Das Werk des Südtiroler Schriftstellers Oswald Egger ist eine Art Prozess und Performance, eine ständige Grenzüberschreitung also. Und genau dafür hat ihm die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Wochenende in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis verliehen, wie auch der Präsident der Akademie, der Schriftsteller Ingo Schulze, nochmal sagte.
Oswald Egger lotet die Möglichkeiten des Sagbaren aus. In seinem beständigen Streben, unsere Welt in ihren Zusammenhängen genauer zu erfassen, erweitert er die Grenzen der Literatur und überschreitet sie. Sprache erscheint als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance.
Eine Art umfassendes Gesamtkunstwerk, also was Oswald Egger da mit der Sprache macht. Und das war auch in seiner Dankesrede zu hören.
Zig Stimmen kamen aus den Ecken der Zimmer und Dielen, aus der Erde in den Gärten, den Winden, dem Drehen und Wenden der Blätter, Buden, Lichter, Volk, schnurrende, Spindelding, zumutternde, sirrende und Brummschädelstimmen. Es sind so Aufhorchtrommen, wovon alles andere über Tisch sowas von nicht die Rede ist. Dumpfe Ungegenstände, die den Ton treffen, Herr Doktor, woraus Stimmen ausgehorcht vibrieren, denn Gedanken unterdunkt, sporadisch, schwammig, unversonnen, kontrafaktisch in der Tat, da zischt, zischelte und bitschelt im Mississippi meines Zimmers. Da steckt's und ich denke nicht mal daran. Ich bespreche den leuchtenden Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf. Er meint, es sei ein Igel.
Oswald Egger war das, der in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Es gab aber noch mehr Dankesreden und Feierlichkeiten. In Braunschweig ist der deutsch-bosnische Autor Sascha Stanisic mit dem Wilhelm-Rabe-Literaturpreis geehrt worden für sein Buch »Möchte die Witwe angesprochen werden«, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Und was bzw. wer ihn dazu inspiriert hat, das erzählte er bei der Preisverleihung auch.
Meine erste Lesung seit sehr vielen Jahren, bei der ich sitze. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, im Sitzen lesen, aber wir müssen das machen. Wir hören heute die titelgebende Erzählung. Ich wiederhole den Titel jetzt nicht, wie Sie haben es ja alle 20 Mal schon gehört. Und es geht hier um Gisel. Gisel ist eine sehr, sehr alte Frau in Hamburg und die ganze Geschichte basiert auf einer Nachbarin, die bei uns in der Corona-Zeit vor allem uns aufgefallen ist und der wir so als Nachbarschaftskollektiv mit diesem und jenen geholfen haben. Und so kam man ein bisschen ins Gespräch und sie hatte wirklich wahnsinnig viel zu erzählen und das ist immer ganz schön zuzuhören. Und aus dieser echten Gisel ist die Figur Gisel entstanden, die ganz anders natürlich ist als die echte Gisel, aber trotzdem so ein paar Eigenarten, einen gewissen Blick auf die Welt von meiner Nachbarin auch behalten hat. Vielleicht hört sie das ja heute auch und dann weiß sie, dass wir wieder an sie denken, wie so oft.
Sascha Stanisic, der in diesem Jahr den Wilhelm-Rabe-Preis erhalten hat, den vergibt die Stadt Braunschweig gemeinsam mit dem Deutschlandfunk. Und was sein Werk so besonders macht, das hat die Wiener Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel-Schön in ihrer Laudatio erklärt.
Sascha Stanisic ist ein Autor des Spiels. Er schreibt über Spiele, über Fußball und Basketball, über Würfelpoker und Memory und Fantasy-Rollenspiele. Er ist aber auch ein verspielter Autor. Vermutlich gar eine Spielernatur. Und seine Freude am Spiel wirkt so ansteckend wie sein Vergnügen am Erzählen. Von seinem ersten Roman an spielt Stanisic mit dem Stoff, mit der Form, mit der Sprache. Seine Literatur ist eine Einladung an die Leserin, den Leser, sich auf dieses Spiel einzulassen.
sagt Daniela Striegel über Sascha Stanisic. Also ein ereignisreiches Wochenende. Unsere Nachbarn in Frankreich, die haben sowas lieber auf den Montag gelegt. Da wird auch schon gefiebert, wer den wichtigsten Literaturpreis, den Prix Goncourt, bekommt. Und wer da so im Endspurt ist, darüber sprechen wir jetzt gleich. Lob und Preis für Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt es heute nicht nur bei uns in Deutschland. Auch in Frankreich wird der wahrscheinlich wichtigste Literaturpreis vergeben. Und bei unseren Nachbarn, da liebt man diesen Wirbel um diese Auszeichnung ganz besonders. Da fiebert die interessierte Öffentlichkeit wochenlang mit. Heute ist die Aufregung wahrscheinlich auf dem Höhepunkt des Jahres. Denn nach dem Mittagessen im Pariser Restaurant Drouin verkündet dann die Jury des Prix Goncourt und des Prix Renaudot unmittelbar nacheinander ihren Roman des Jahres. Seit 1903 wird der Prix Goncourt verliehen, also noch nicht ganz von Anfang an, aber fast so lange beobachtet mein Kollege Dirk Furich das. Wie kommt es, dass ausgerechnet dieser undotierte Preis als der französische Preis aller Preise gilt? Wie hat er das geschafft?
In Frankreich liebt man eben die Tradition. Der Prix Goncourt ist eine Institution, die mediale Aufmerksamkeit enorm Verlage, die lächeln nach einem Goncourt-Titel, denn der verspricht enorm Auflage. Die vergangenen Preisträger, wenn wir es uns mal anschauen, die Anomalie von Hervé Le Tellier, auch bei uns bekannt, über 1 Million allein in Frankreich. Mohamed Bougassar mit Die geheimste Erinnerung des Menschen noch 500.000 Auflage eben alleine in Frankreich und die Rechte gehen dann auch in alle Welt. Die Aufmerksamkeit hängt auch mit der Jury zusammen, die ist auch eine Institution, bekannte Schriftsteller sitzen drin. Und diese Inszenierung mit den 10 Gedecken beim Mittagessen im Restaurant, das ist natürlich etwas Theatrales und das lässt sich auch ganz gut vermarkten. Das ist sehr öffentlichkeitswirksam. So wie jetzt, wenn einmal die Regeln geändert werden, dass der Vorsitzende jedes Jahr rotiert. Bisher war es immer der Vorsitzende, der auch die finale Stimme hat, was auch mitunter wichtig war. Das soll jetzt jedes Jahr ein anderer sein und das ist dann schon eine kleine Palastrevolution.
Wirkt ein bisschen wie eine französische Komödie. Wer steht denn diesmal auf der Schlusskurve quasi? Wer sind diese 4 Autoren und Autorinnen?
Ja, also 3 der 4 Bücher beschäftigen sich mit politischen Umwälzungen. Es geht um Algerien, um Ruanda und Frankreich, also historisch-politische Romane. Ein Roman ist thematisch ganz anders. Er taucht in die Familiengeschichte ein und mit dem wollen wir gleich mal beginnen. Hélène Goudy heißt die Autorin. Bei uns kennt man noch nichts von ihr. Der Roman heißt Archipel, also Archipele. Und der geht von einer ganz originellen Beobachtung aus, dass nämlich eine Insel im Mississippi-Delta den Namen ihres Vaters trägt.
Ich hatte eine seltsame Entdeckung gemacht, nämlich, dass eine Insel den Vornamen meines Vaters trägt, Jean-Charles. Und das ist die Insel, die als erste verschwinden wird, wenn der Meeresspiegel wegen der Erderwärmung ansteigt. Ich lasse mich gerne von einem Gedanken zum anderen treiben. Und so bin ich schließlich bei meinem Vater und seiner Geschichte angekommen.
Also von dieser Metapher, Familien seien Inseln ausgehend, stöbert die Erzählerin in ihrer Familiengeschichte. Im Künstleratelier ihres Vaters entdeckt sie Bilder, Fotos, allerlei Objekte und sie blickt zurück weit in die Nachkriegsgeschichte. Ihr Großvater war Kommunist, Widerstandskämpfer. Der Großvater mütterlicherseits wurde nach Auschwitz gebracht. Dann geht es auch über den Algerienkrieg bis fast in die Gegenwart, die Corona-Zeit. Das Ganze mutet so ein bisschen nostalgisch an. Es ist zwar sehr poetisch, pointillistisch könnte man auch sagen. Es hat keinen rechten erzählerischen Zug. Man hat das beim Lesen das Gefühl, dass man ähnliche Familienerinnerungen schon viele Dutzend Male gelesen hat.
Also eine Autorin, die man hier jetzt noch nicht so kennt, aber ja vielleicht entdecken kann. Auch ja. Eine zweite Autorin, Sandrine Collette, ist auf Deutsch noch nichts erschienen, obwohl sie ja schon fast ein Dutzend ziemlich erfolgreiche Romane veröffentlicht hat
in Frankreich. Sandrine Collette hat erst mit 40 angefangen zu veröffentlichen, hat aber erstaunlich viele Bücher schon geschrieben. Sie war Lehrerin in Paris, lebt jetzt auf einem Landgut in der Bourgogne, beschäftigt sich viel mit Pferden. Und das spielt in ihren Romanen zum Teil auch eine große Rolle, unter anderem in ihrem letzten sehr erfolgreichen Roman, Wir waren Wölfe. Da ging es um die Natur und die Wildnis und das ist jetzt auch wieder so. In dem neuen Roman, da blickt sie ganz weit zurück in eine Zeit vor der Französischen Revolution, in ein feudalistisches Frankreich, wo die Herren oben sind und praktisch alles machen können mit den armen Leuten, die als Bauern da sich durchs Leben schlagen müssen. Hören wir mal zu, was sie dazu im französischen Radio gesagt hat.
ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les gens ordinaires. Là, ce sont les petites gens.
Ich interessiere mich für die einfachen Leute und für das, was sie bewegen können. In der Geschichte geht es immer nur um große Männer und Frauen. Der Moment der Revolte ist gekommen, wenn man nichts mehr zu essen hat, wenn man sich von Aas ernähren muss. Die Unterdrückung der Bauern über Jahrhunderte hat so lange funktioniert, bis es zu diesem Punkt kam. Die etablierte Ordnung hat ein Interesse daran, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind.
Toujours un intérêt à ce que ça persiste.
Madeleine vor Sonnenaufgang heißt das Buch und im Mittelpunkt steht ein Findelkind. Eben diese Madeleine ist eine Art Kaspar-Hauser-Geschichte ein bisschen. Es ist eine sehr farbige, bildreiche Sprache, sehr emotional erzählt, dick aufgetragen. Ich würde fast sagen, ein bisschen schwülstig, also eine richtige Historiensaga, sehr mitreißend sicherlich. Es hat aber auch so ein bisschen was Raunendes, Legendenhaftes, Märchenhaftes, so eine Art ja Überwältigungsliteratur.
Also Sandrine Collette, Madeleine vor dem Sonnenaufgang heißt ihr Buch. Ist das schon ein Favorit?
Also meine jedenfalls nicht. Auch die Mehrzahl der französischen Kritiker sieht die zwei Romane im Rennen, über die wir jetzt gleich sprechen. Und zwar, da geht es um Gael Fay und Kamel Daoud. Das sind beides Autoren, die man auch hierzulande kennt. Kamel Daoud weniger durch seine Romane. Er hat über Camus geschrieben. Meursault, das war relativ bekannt, aber vor allem durch seine politischen Kommentare zu Algerien und zum Männerbild in arabischen Gesellschaften ist er doch sehr wahrgenommen worden. Die Kölner Silvesternacht, ich darf daran erinnern, 2015, 2016, da hat er einen Artikel geschrieben über die Machosexualität und Körperlichkeit arabischer Männer. Damit hat er sich gerade in Frankreich sehr viele Feinde gemacht. Das wurde bei uns aber auch stark diskutiert. Gael Fay, ein relativ junger Autor, der hat eine Mutter, die aus Ruanda stammt und darüber hat er den Roman Kleines Land geschrieben. Können Sie sich vielleicht noch erinnern? Das war bei uns auch sehr prominent, dieses Buch. Also da ging es um den Völkermord in Ruanda. Das neue Buch, das heißt Jacaranda, das ist so eine Art Fortsetzung dieser Geschichte. Jetzt geht der Autor, Erzähler, der sicherlich Züge des Autors trägt, er geht wieder zurück nach Ruanda und versucht die Nachgeschichte dieser schrecklichen Barbarei, wo die Hutu Tausende von Tutsis innerhalb von wenigen Nächten massakriert, abgeschlachtet haben, muss man wirklich sagen. Also er geht dahin zurück und versucht, sich mit den jüngeren Leuten zu unterhalten, denn 60% der Leute in Ruanda, die heute da leben, sind nach dem Massaker geboren und die Erinnerung daran ist relativ schwach bei denen. Hören wir, was er dazu gesagt hat.
La société rwandaise est une société jeune.
Ruandas Bevölkerung ist sehr jung. Wenn ich in Ruanda bin, bin ich alt. Ich war 11 Jahre alt, als der Genozid begangen wurde. Ich habe Erinnerungen an das, was damals passiert ist, aber auch an das davor und das danach. Ich empfinde eine Art von Verantwortung, denn die jungen Leute wissen nicht, was sich innerhalb ihrer Gesellschaft ereignet hat.
Es geht um eine Spurensuche in Ruanda, wie dort Vergangenheitsbewältigung geschieht, zum Teil auf sehr drastische Art, dass Leute im Fußballstadion der Hauptstadt schildern, was ihnen widerfahren ist und auch die Schuldigen benennen, weil sie sie kennen, also dieses Bezeugen, was da öffentlich geschieht. Man hat den Eindruck, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Vergangenheitsbewältigung, weil dadurch die Zukunft verbaut wird, weil zu viel Hass noch immer wieder hochgespült wird. Das Ganze schreibt Gael Fay in einer sehr leichten, sehr direkten dialogischen Sprache. Doch trotzdem ist es sehr vielschichtig, sehr nahbar. Also dieser Jacaranda-Roman ist sicherlich ein sehr, sehr starker Vertreter auf dieser letzten Liste des Prix Goncourt.
Und was ist mit Kamel Daoud? Was hat der für einen Roman im Rennen?
Ja, Kamel Daoud hat einen sehr gewaltigen, einen wuchtigen, einen dichten Roman, der auch sehr politisch ist. Er blickt in die jüngere Geschichte des Landes, also nicht in die Geschichte des Unabhängigkeitskriegs Algeriens gegen Frankreich in den 60er Jahren, sondern es geht um den internen Konflikt, den Bürgerkrieg während des finsteren Jahrzehnts. Das war so von 1992 bis 2002. Und über diese Geschichte darf in Algerien heute nicht gesprochen werden. Und das hat er in einer Veranstaltung auch noch mal deutlich gemacht.
Au fait, la séquence de la guerre civile algérienne, elle est parfaitement inconnue, non seulement en France.
Wie der Bürgerkrieg in Algerien ablief, ist unbekannt. Sowohl in Frankreich als auch sonst wo in der Welt. Selbst die jungen Algerier wissen nichts davon. Es ist verboten, sich über den Bürgerkrieg zu äußern. Die Herausforderung für mich war es, das Wort zu ergreifen in einer Umgebung, die genau das verbietet. Ich wollte mit meinem Buch auf die Monstrosität hinweisen, die darin besteht, dass man über einen Krieg nicht sprechen darf.
Also es ist praktisch vom Staat verboten und es muss eine Amnesie herrschen über diesen Bürgerkrieg. Kamil Daoud bringt das alles in einen Monolog seiner Hauptfigur zusammen. Ob heißt die, und die schildert eben aus Sicht einer jungen Frau diese ganzen Grausamkeiten, die auch durch Islamisten begangen, Attentate, die in dieser Zeit des finsteren Jahrzehnts passiert sind. Es geht um die Freiheit des Wortes, es geht um die Freiheit von Frauen, es geht um Sexualität, um Unterdrückung von Frauen. Vor allem, es steckt alles in diesem sehr dichten Roman geflecht. Vielleicht auch ein bisschen zu metaphorisch das Ganze, aber wirklich ein sehr, sehr kraftvoller, ein sehr, sehr starker Roman von Kamil Daoud.
Also wird es einer von den beiden Letztgenannten? Hört sich ein bisschen so an.
Na, ich würde es sehr hoffen, dass es einer dieser beiden wird, weil das sind wirklich mit Abstand zwei ganz außerordentliche Werke. Es spricht auch einiges dafür, die beiden, also Gael Faye und Kamil Daoud, sind auch auf der letzten Liste des Prix Renaudot, der unmittelbar im Anschluss heute Mittag verkündet wird. Also normalerweise ist es dann so, einer könnte den Prix Goncourt bekommen, der andere den Prix Renaudot.
Und wann erfahren wir das jetzt nochmal genau?
Naja, es ist heute nach dem Mittagessen, je nachdem, wann die Herren und Damen getafelt haben. Das ist meistens so gegen 13 Uhr, manchmal etwas früher. Da treten die dann aus dem Salon Goncourt herab und verkünden das vor der versammelten Presse in diesem Restaurant Drouin. Das ist in der Nähe der Pariser Oper, ein schickes Restaurant, wo der Preis immer vergeben wird.
Also um 13 Uhr steht in Paris kurz mal die Uhr still und wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, wer den Prix Goncourt und auch den Prix Renaudot bekommen hat. Thomas Brasch gilt bis heute als einer der wichtigsten Stimmen der DDR-Literatur. Es gibt Songs, die zu seinen Texten geschrieben wurden, ein Kinofilm, der sein Leben erzählt, und auch seine Werke werden immer wieder neu aufgelegt. Gerade in einer Hörbuchanthologie Am Rand eines Erdteils heißt sie, und darauf sind drei Arbeiten von Brasch aus drei verschiedenen Genres zu finden, also Lyrik, Prosa und Drama. Andi Hörmann hat sich das für uns angehört.
Noch 5 Stunden. Ich werde an die Grenze gehen. Sie werden schießen. Ich werde da liegen mit Fliegen im Gesicht.
Schonungslos direkt beschreibt Thomas Brasch in Fliegen im Gesicht, wie der junge Robert vor seiner geplanten Flucht aus der DDR in den Westen auf einen namenlosen Kriegsveteranen trifft. Es ist eine von 11 Erzählungen aus dem Buch »Vor den Vätern sterben die Söhne«, die vom Leben in der Parteidiktatur in Ostdeutschland erzählen. 2017 ist diese Aufnahme 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung erschienen, überzeugend gelesen vom Schauspieler Florian Schmidtke.
Der Alte drückte den Kopf gegen die Wand. Tränen rannen über sein Gesicht. Seine Hose rutschte herunter. Er griff nach ihr, aber er bekam sie nicht mehr zu fassen. Robert bückte sich und zog sie wieder hoch. Das Zittern des Körpers wurde stärker. Jetzt kippt er weg.
Dieses Hörbuch ist Teil einer kleinen Brasch-Anthologie mit 2 schon dagewesenen Lesungen und einer neuen Veröffentlichung. Ebenfalls 2017 erschien der von Lars Eidinger interpretierte Gedichtband mit dem Titel
»Der schöne 27. September«.
Das Gedicht ist aus dem Jahr 1980, aus dem gleichnamigen Buch, und bezieht sich auf eine Tagebuchnotiz von Christa Wolf, in der sie detailgenau ihren Alltag beschreibt, vom Arztbesuch über das Schreiben bis hin zur Kindererziehung. Thomas Brasch dreht die Idee um und listet auf, was er an diesem Tag nicht gemacht hat. Durch den einfachen Kunstgriff der Negation entsteht so ein Fokus auf das, was ihm im Leben wichtig ist.
Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht.
Neben den vor Jahren schon von Florian Schmidtke eingelesenen Prosatexten und dem von Lars Eidinger eindringlich interpretierten Gedichtband gibt es in diesem Hörbuch auch eine Neuproduktion. Lovely Rita unter der Regie des Theaterregisseurs Oliver D. Endres.
Ich reiß aus jedem von euch sein bestes Teil. Arm, Herz, Haar, Schenkel. Augen viele und setz mir ein neues Menschentier zusammen.
Das Ort-, Zeit- und raumlose Theaterstück Lovely Rita schrieb Thomas Brasch 1975. Es erzählt von der 17-jährigen Rita, die sich für ihre Selbstfindung jenseits gesellschaftlicher Zwänge eine andere, glücklichere Rita in einer für sie besseren Welt ausdenkt. Rita spielt sich selbst als Theaterfigur und erträumt sich ein anderes Leben, in dem sie mit Erinnerungen an grausame Erlebnisse aufräumt, so wie in dieser Beerdigungsszene.
Seid ihr fertig?
Wir sind fertig.
Hier wird begraben ein Mann, der mich angefasst hat. Hier wird begraben ein Mund, der mich geküsst hat. Hier wird begraben ein Körper, der mich unter sich begraben hat.
Dieses Hörspiel klingt wie ein dunkles Kammerspiel für die Ohren. Mit einer überzeugenden Julia Preuß als Rita und schwindelerregenden Soundcollagen von Lothar Hansen, dessen mantrahaft vorgetragene Sprechchöre im Kampf gegen sexualisierte Gewalt zwar keine leichte Kost sind, aber dennoch sprachgewaltig wirken.
Zwischen den Beinen die Zukunft. Unser täglich
Brot fressen. Diese vom Buchfunk Verlag veröffentlichte Thomas Brasch Audioanthologie ist mit 3 Teilen etwas klein ausgefallen. Sie erscheint auch nur digital. Musikalische Interpretationen der Gedichte, Bildmaterial und Kommentare von Verlegern oder Nachkommen wären schön und wichtig gewesen. Es sind dennoch 3 hörenswerte Produktionen, die Lust machen auf weitere Neubearbeitungen von Brasch-Stoffen.
Jetzt kann ich auftreten. Lehrer, Richter, Eltern. Jetzt bin ich die Hauptperson in meinem Stück.
Andi Hörmann über Am Rande eines Erdteils, eine Thomas Brasch Audioanthologie, die aus 3 Werken von Thomas Brasch besteht. Produziert hat sie der Verlag Buchfunk und sie kostet 19,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie wäre unbedingt auch eine Anwärterin für den Prix Goncourt gewesen. Maylis de Kerangal. In Frankreich ist sie schon länger eine bedeutende Schriftstellerin. Bei uns hier wird sie erst so langsam entdeckt. Vielleicht geht's ja jetzt noch mal schneller voran mit ihrem Roman Weiter nach Osten. Helmut Böttiger hat dieses Buch gelesen. Es geht um eine Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn, habe ich gelesen. Und vermutlich um die Menschen darin, oder? Wer trifft denn da wen?
Ja, transsibirische Eisenbahn, das klingt so nach Tourismus, darum geht es hier gar nicht. Da steht im Mittelpunkt der Rekrut Aljoscha, der inmitten anderer, die gerade in die Armee eingezogen worden sind, in den Zug steigt in Moskau im ärmlichen Drilling und mit den anderen, die es nicht geschafft haben, sich zu entziehen, sitzt er in diesem Zug ganz lange, viele Tage durch diese endlose Landschaft. Und dann steigt auch noch eine Französin in den Zug ein und bringt etwas ganz anderes ins Spiel.
Aha, das klingt aber so, als wäre der Roman gerade erst auf die politische Situation auch hingeschrieben. Aber er ist ja im Original schon vor 12 Jahren erschienen.
Ja, das ist noch vor dem russischen Einmarsch in die Krim und in die Ukraine. Dennoch hat es etwas Zeitloses, weil diese Atmosphäre, wenn die Rekruten in diesem Zug sitzen, und es sind bestimmte Formen von Rekruten, die es eben nicht geschafft haben, durch familiäre Bindungen sich da zu entziehen, sondern das sind die armen Säue, die wirklich an die Front müssen. Man merkt das schon in der Lagermentalität, die man schon im Zug merkt, mit dem Schlägereien, mit dem Suff, und diese Ausweglosigkeit wird schon vorweggenommen. Alle sind unterwegs nach Sibirien, sie drangsalieren sich und brauchen sich auch gegenseitig. Und die Atmosphäre, in der ein totalitärer Staat Krieg führen kann, wird hier sehr genau erfasst.
Das klingt für mich, als wäre das ja schon eher so eine Welt, zu der man normalerweise keinen Zugang hat. Schafft denn Maylis de Kerangal, das irgendwie glaubwürdig zu beschreiben?
Ja, das ist das Interessante. Sie hat viele Stoffe, die schon immer gehabt, die die globalen Vernetzungen darstellen. Sie hat in Lateinamerika, Kanada Romane spielen lassen. Und das ist hier auch ein Sujet. In Russland erschienen ist der Roman 2012, was sehr plastisch, hyperrealistisch diese Armeeangehörigen, die da einrücken, schildert. Also es hat eine zeitlose Dimension, wie in so einer totalitären Gesellschaft diese Leute aus der Unterschicht verheizt werden. Aber es ist nur die eine Seite. Es geht auch um eine andere Ebene, die fast mythisch anmutet. Da steht dieser Aljoscha einmal am Fenster, ganz hinten am Zug, wo er dann von hinten auf die Gleise schauen kann, die kurz beleuchtet werden und dann verschwinden im Unendlichen. Und dass er da mit der Stirn sich an dieses Fenster lehnt und rausschaut, das unterscheidet ihn schon von den anderen, weil es so eine merkwürdige Außenseiter, fast poetische Dimension hat. Und im Zusammenhang damit steht bestimmt, dass er auch sofort zusammengeschlagen wird von anderen, die da hinkommen. Und die interessante Szene ist dann, dass eine Französin auch in den Zug steigt, natürlich erster Klasse in Krasnojarsk, Sie hat es dort nicht mehr ausgehalten, obwohl sie mit ihrem russischen Freund, der dort eine hohe Position hat, eine gute Verbindung hat. Aber sie hat das Leben dort, sie will da weg. Und es entspinnt sich dann zwischen diesem Rekruten Aljoscha und dieser Französin jetzt keine Liebesgeschichte, aber es ist eine Geschichte, wo zwei völlig entgegengesetzte Welten aufeinanderprallen und Aljoscha plötzlich einen Funken Hoffnung spürt, dass ihn diese Französin aus seiner Lage befreien könnte, weil er hat schon versucht, aus dem Zug zu fliehen, auf dem Bahnsteig, aber da ist zu gut gesichert und er hatte keine Chance. Und da entsteht dann eine merkwürdige Dynamik, die sich vor allem auch in der Sprache niederschlägt.
Inwiefern, also in was für einer Sprache ist das erzählt?
Ja, das ist verblüffend, dass es eigentlich eine sehr realistische Grundlage hat. Und es wird auch ganz knallhart beschrieben, wie diese Rekruten miteinander umgehen. Aber die Sprache hat eine ganz eigene Form von Poesie, die man schwer beschreiben kann. Da spielen auch naturwissenschaftliche Metaphern eine Rolle, wie sie den Wald beschreibt, den immer mit sich identischen Wald, diese Bäume, die an den Gleisen stehen, die Landschaft, die eintönig ist, aber gleichzeitig auch abwechslungsreich. Also es ist so eine Sprache von alten Epen, die so etwas Zeitloses atmet, so etwas Ausgeliefertes, dem Schicksal Ausgeliefertes. Und auch diese, man merkt, dass diese Begegnung zwischen dieser Französin und dem russischen Rekruten aus der Unterschicht, dass die so was Allegorisches hat, dass es gar nicht nur um diese zwei Personen geht, sondern da stoßen Dimensionen aufeinander, die etwas sehr Erhellendes haben, auch über Konfliktlagen.
Und das alles auf nur 90 Seiten, das scheint ja irgendwie doch auch ein sehr dichter, gehaltvoller Text zu sein.
Also es geht um die Beschreibung einer totalitären Gesellschaft und gleichzeitig ist es die Sprache, die bei Maylis de Carongal sehr im Mittelpunkt steht, die etwas zum Ausdruck bringt, was über einen bloßen Realismus, wo die Wirklichkeit äußerlich erfasst wird, weit hinausgeht. Und diese Sprache, die tastet eben Leerstellen ab, die auch im Journalismus nicht abgetastet werden können, sondern da entsteht ein eigener Raum und man hat den Eindruck, man versteht plötzlich auch viel besser, was im zeitgenössischen Russland los ist.
Also Helmut Böttiger empfiehlt den neuen Roman von Maylis de Carongal Weiter nach Osten aus dem französischen Übersetzer, das Buch Andrea Spingler. 90 Seiten hat es und ist beim Suhrkamp Verlag für 20 Euro erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Johanna Reisinger, Schriftstellerin, Filmemacherin und bildende Künstlerin. Und eins meiner Bücher des Lebens ist ein Buch der Autorin Mackenzie Wark, Reverse Cowgirl. Es handelt sich dabei um einen Text, der sich explizit mit Sex und Identität auseinandersetzt und sich gleichzeitig bei all der Suche so lustvoll dem Leben widmet, dass man nur darin versinken kann. Dieses Buch hat mir offenbart, dass man durchaus sexy über Lust und Begehren schreiben kann, ohne die ständig gleichen und öden Stereotype zu bedienen. Und ist deshalb eine absolute Leseempfehlung.
Johanna Reisinger über ein Buch ihres Lebens, Mackenzie Wark, Reverse Cowgirl, aus dem Englischen übersetzt von Johanna Davids, erschienen. Es ist im August Verlag für 20 Euro. Und Johanna Reisinger war ja auch mit ihrem eigenen neuen Buch gerade erst bei uns zu Gast. Und hören können Sie das Gespräch in unserer Audiothek. So kommen wir weiter wiederum, hieß das Motto, unter dem der PEN Berlin am Wochenende einen Kongress in Hamburg abgehalten hat. Mit dabei waren Autorinnen wie Eva Menasse, Simone Buchholz oder Edgar Kehret. Es wurde über die innere Zensur beim Schreiben ebenso diskutiert wie darüber, ob man Nazis verbieten kann oder soll. Für uns war Stefanie von Oppen mit dabei.
It's a cry for peace. More specifically, it's about the feeling that you have no power to cry for peace.
Der Ausklang eines Nachmittags voller lebhafter Debatten gehörte dem Musiker Daniel Kahn. Sein Auftritt, seine Texte zeigten, wie schon unmittelbar davor, die Festrede des israelischen Schriftstellers Edgar Kehret, dass Humor angesichts des größten Schreckens das vielleicht kraftvollste Mittel ist, emotional zu überleben.
Ja,
I remember in the 7th of October, by the way, that the first thing that I thought was that when I was a child,
ich erinnere mich, dass ich nach dem 7. Oktober als erstes daran dachte, wie ich als Kind meinen Vater gefragt habe, ob der Holocaust das Schlimmste in seinem Leben gewesen sei. Und mein Vater, der jede Frage, die ich stellte, ernst nahm, sagte, schau, ich sehe es so. Du hast keine guten und keine schlechten Zeiten. Du hast nur schwere und leichte Zeiten. Ich habe mich immer bemüht, die schweren Zeiten zu vermeiden. Aber diese Zeit war die, in der ich am meisten über mich gelernt habe.
Dass der PEN Berlin bei seinem nächsten Kongress einen Schriftsteller aus Israel einladen werde, hatte Sprecher Denis Yücel schon im vergangenen Jahr versprochen. Damals hatte es Kritik an der Wahl der Festrednerin A.L. Kennedy gegeben, wegen einer BDS-Unterschrift. Dass der PEN Berlin jedwede Boykotte ablehnt und die Meinungsfreiheit konsequent hochhält, betonte die scheidende Sprecherin Eva Menasse in ihrer Eröffnungs- und Abschiedsrede. Nachdem den PEN Berlin soeben wieder eine Anfrage erreicht habe, sich an einem sehr vage formulierten Boykottaufruf gegen Israel zu beteiligen, sei es ihr wichtig, nochmals zu betonen.
Dieser neue Boykottaufruf, der sich blind und unscharf gegen israelische Kulturinstitutionen richtet, bietet mir allerdings die Gelegenheit, mit dem Ende meiner Amtszeit als Sprecherin dieses großartigen neuen Vereins noch einmal ein paar Grundsätze festzuhalten, an die ich mit aller Kraft glaube. Dazu gehört eben, dass Kulturboykott immer falsch ist, zu jeder Zeit, in jeder Richtung, aus allen Gründen.
Hochkarätige Gäste hatte der PEN Berlin für diesen Nachmittag eingeladen. So diskutierte der irische Journalist Fintan O'Toole und der bulgarische Politologe Ivan Krastev die Weltlage über den Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, die Wahlen in den USA. Es gehe in den gegenwärtigen Kriegen und Konflikten, sowie auch beim Wahlkampf in den USA, vorwiegend um das Thema Identität, um Abgrenzung, um, wie O'Toole sagte, Tribalismus.
Demokratie bedeutet, dass man darum konkurriert, wer am meisten für die Allgemeinheit tun kann. Tribalismus bedeutet, dass man eigentlich gar nichts machen muss.
In Irland gäbe es dazu den Begriff MOP, Most Oppressed People Ever. Das Phänomen Opferkonkurrenz lässt sich bestimmt nicht nur auf Irland beschränken. Wie sie dem Rechtsruck gerade in der Provinz mit Kunst begegnen, berichteten zwei Theaterintendanten, eine Kulturamtsleiterin und die Organisatorin einer Lesebühne aus Senftenberg, Görlitz, Pirna und Meiningen. In diesen Regionen hatte der PEN Berlin im Sommer anlässlich der Wahlen auch eine Serie mit Gesprächen veranstaltet. Sehr deutlich wurde einmal mehr, wie wichtig die Kunst gerade in der Provinz ist und wie sehr sie nicht nur finanziell unter Druck steht. Vor allem seit dem Erstarken der AfD, erzählte der Intendant des Görlitzer Theaters Daniel Morgenroth.
Also ich glaube, dass die Leitung der AfD, also alle AfD-Politiker sind einfach kulturlos. Das ist schon, ich glaube, niemand von uns könnte jetzt einen Kulturpolitiker der AfD benennen. Das kommt da einfach nicht vor. Wir erinnern uns an das Interview mit Tino Chrupalla, als er gesagt hat, man müsse mehr Lyrik in der Schule lesen und gefragt wurde, wer denn sein Lieblingsdichter sei. Dann war er schon ertappt und hat dann mit Mühe und Not Heinrich Heine hervorstammeln können.
Die AfD war auch Gegenstand einer Publikumsdiskussion. Der Gründer des Zentrums für politische Schönheit, Philipp Ruch, plädierte für ein AfD-Verbot. Der Jurist David Werdermann dagegen.
Dies ist kein Spiel. Die AfD will an die Macht. Und wir dürfen es nicht dem freien Markt oder dem Zufall überlassen, ob sie regieren wird oder nicht.
Die Rufe nach Verboten sind daher in vielen Fällen nicht nur demokratietheoretisch und rechtlich fragwürdig, sondern auch strategisch unklug. Die Lage ist ernst, aber sie ist kein Grund, demokratische Prinzipien über Bord zu werfen.
Dann hatte das Publikum das Wort. Besonders eindrucksvoll waren an diesem Abend die Berichte über inhaftierte Schriftsteller aus dem Iran, aus Marokko und aus Ägypten. Eine Lyrikerin aus Uganda, die selbst wegen eines Gedichts 15 Monate in Haft gesessen hatte, lebt derzeit als Stipendiatin des PEN Darmstadt in Deutschland. Sie sprach an diesem Abend über die autoritären Verhältnisse ihres Landes.
Ich war im Gefängnis wegen meiner Gedichte. So ist es in Uganda. Da gibt es die Freiheit des Wortes in der Verfassung. Wir haben Freiheit der Presse, akademische Freiheit, Gedankenfreiheit, aber das ist nur auf dem Papier. Wir haben seit 38 Jahren eine Diktatur und Menschen, die die Regierung kritisieren, werden massiv unterdrückt.
So kommen wir weiter, war das Motto des Kongresses. Das bestätigte sich an diesem Abend in Hamburg einmal mehr. Der Esprit des PEN Berlin, der vor 2,5 Jahren mit großer Energie aus der Taufe gehoben wurde, scheint ungewöhnlich. gebrochen.
Stefanie von Oppen berichtete vom PEN Berlin Kongress am Wochenende in Hamburg.